Sie hören 18:20, das Abendjournal im Kontrafunk. Die USA und der Iran haben in der Nacht ihr Memorandum for Understanding in Versailles für einen Frieden unterschrieben. Und dieses Rahmenprogramm kam nun früher als ursprünglich erwartet. Eigentlich sollte die Absichtserklärung erst morgen in der Schweiz unterzeichnet werden. Nach pakistanischen Angaben soll danach die Straße von Hormuz wieder geöffnet werden. Eigentlich gute Signale, aber nicht überall wird dieser Coup positiv gesehen. Sowohl international als auch in den USA selbst. Und genau darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen aus der Politikredaktion, Roger Letsch. Roger, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Roger, wie ist dieser Abschluss aufgenommen worden? Was wird denn überhaupt kritisiert?
Also prinzipiell wird alles kritisiert, was Trump anfasst. Und so ist es auch hier. Wir erinnern uns daran, dass die Aussicht darauf, dass wir am Freitag Bilder sehen, wo er dem Schlechter im Iran die Hand schüttelt, das wurde nicht gut aufgenommen. Und wie konnte er nur? Er wurde kritisiert dafür, dass er den Krieg quasi begonnen hat. Und er wurde dafür kritisiert, dass er ihn nicht beenden wollte. Jetzt wird er dafür kritisiert, dass er ihn beenden möchte. Dazu muss man natürlich ein bisschen den Ball flach halten an dieser Stelle. Du sagtest es ja schon, es ist ein Memorandum of Understanding. Das ist die Idee, dass man weiter miteinander reden möchte. Es sind jede Menge Fristen da drin. Und die Tatsache, dass es jetzt überhaupt mal sowas wie eine Unterschrift gibt, auch vom Iran. Wir wissen ja, dass seit Wochen, jeden Tag wurde gemeldet, jetzt aber wirklich und jetzt aber vielleicht doch noch nicht und dann mal gucken und vielleicht morgen. Und jetzt ist es dann soweit, man hat eine Unterschrift, das ist schon mal ein Schritt in die vielleicht richtige Richtung. Und wenn man sich den Inhalt betrachtet, das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, da kann noch sehr viel passieren und wahrscheinlich wird es das auch.
Also denkst du, diese Unterschrift wurde ganz bewusst forciert in Richtung Außenwirkung?
Also Trump geht es natürlich immer um Außenwirkung, den Iraner natürlich auch. Und je nachdem, welcher Seite man zuhört, hat Trump entweder alles gewonnen oder alles verloren. Also der Krieg ganz generell. Und viele Sachen, die da drin stehen, klingen auf den ersten Blick ziemlich eigenartig. Zum Beispiel ein Investitionsprogramm für den Iran, 300 Milliarden Dollar sollen das sein. Aber es ist ein internationaler Topf und wir wissen, wie das mit Töpfen ist. Wenn nicht feststeht, wer ihn füllt und zu welchen Bedingungen dann dort investiert werden kann, ist das alles nicht allzu viel wert. Man kann wirklich den kompletten Inhalt, so wie er ist, unter ein Fragezeichen stellen. Es geht erstmal nur darum, dass man eine Unterschrift hat. Und auch die Frage, wer jetzt der Meinung ist, das wäre sehr, sehr unvorteilhaft für die USA. Und das sind insbesondere lustigerweise die Europäer. Die Aussicht, dass möglicherweise, das steht ja im Raum, der Iran wirklich eine Art Gebühr, wie so ein Pirat, kassiert für die Schiffe, die die Straße von Hormuz durchfahren möchten. Das sieht man dort weniger gern. Die Amerikaner stört das vielleicht nicht ganz so sehr, weil die sich sagen, wir brauchen von dort kein Öl. Und da die Europäer eh nicht die Absicht hatten, sich an den Schutzmissionen zu beteiligen, es ging ja darum vor einigen Wochen, dass Trump gesagt hat, liebe Europäer, wenn ihr Öl haben wollt, dann schickt doch mal ein paar Schiffe und eskortiert eure Ölschiffe, damit sie hier rauskommen, hat man nicht gemacht, dass man sich sagt, ja, dann seht halt zu, wie ihr damit klarkommt. Man darf auch nicht vergessen, auf lange Sicht, wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Iran dort wirklich patrouilliert und, ich sag mal, Durchfahrtsgebühren kassieren würde, was das bedeuten würde für den Ölhandel, nämlich, dass der sich andere Wege sucht. Und das kann eigentlich auch nicht im Interesse des Irans sein.
Du hast es eben schon angesprochen und das deckt sich mit meinen Beobachtungen, dass die europäische Presse eher sehr kritisch über diese Unterzeichnung schreibt. Wie sehen das denn die Amerikaner selbst? Ändert das etwas an der Sicht auf ihren Präsidenten? Wie ist da aktuell sein Ruf? Wie ist die Stimmung derzeit in den USA?
Also es wird da gar nichts ändern. Also viele seiner Unterstützer, die, ich sag mal, Hardliner an dieser Stelle, die diesen Krieg auch sehr stark unterstützt haben, sind mehr oder weniger entsetzt. Das kann man schon so sagen, weil für die sagt sich, die sagen sich dann auch, es ist nichts erreicht. Wir haben den Iran zu gar nichts gezwungen. Zwar steht jetzt in diesem Papier drin, dass man das bereits vorhandene angereicherte Uran verdünnen möchte. Das wird dann möglicherweise gleich direkt im Iran passieren, aber auch das ist technisch völlig unklar. die Frage Regime Change, also die Möglichkeit, dass die Iraner ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen und das Regime, was sie dort haben, zum Teufel jagen, das hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Das war zwar nie wirklich ein erklärtes Ziel, aber es wäre natürlich eine angenehme Nebenerscheinung gewesen, mit denen selbst die Demokraten sehr gut leben könnten. Aber die Tatsache, dass sie über 40 Jahre lang in diese Richtung nichts unternommen haben, im Gegenteil, der letzte Vertrag, der von Obama unterschrieben wurde, ging ja in die Richtung, dass man das weiter duldet. Und man darf nicht vergessen, an dem Tag, als die Bomben fielen und der Obermullah, sag ich mal, starb in seinem Bunker, an dem Tag gab es das Uran. Das heißt, der Iran war so weit mit der Anreicherung, dass er in der Lage war, Atomwaffen zu bauen. Wir hatten das gleich in den ersten Tagen der Verhandlungen, die stattfanden, dass die Iraner sagten, ja, wir haben genug für 10, 11, 12 Bomben. Und wenn man das aber draußen erzählt, dann heißt es, wir haben gar nichts und wir haben auch gar nichts vor. Das ist alles völlig friedlich, was hier passiert. Im Grunde war diese ganze Geschichte seit Beginn des Krieges, seit der ersten Bombardierung, ein Aufwecken der Weltbevölkerung oder ein Aufwecken der Welt, um zu sagen, Leute, hier passiert wirklich was. Und wenn ihr euch da nicht kümmert, wir versuchen das mal. Aber wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt das besser und habt bessere Ideen, dann verhandelt ihr doch mal mit den Iranern. Das möchte man aber auch nicht.
Aber hat sich denn Donald Trump da vielleicht brutal verschätzt? Hat er mehr auf die Unterstützung durch die iranische Bevölkerung gebaut?
Das kann durchaus sein. Er hat vielleicht gedacht, dass die Mullahs die Idee haben, irgendwie noch an der Macht zu bleiben. Aber wir wissen eigentlich gar nicht, wer im Iran im Moment die Macht hat. Lustigerweise wird immer das übernommen, was die Iraner melden, auch in ihren öffentlichen Statements. Der Mujtaba, der, ich sag mal, jetzige aktuelle Führer, wird hier immer noch als derjenige dargestellt, der dort das Sagen hat. Und das wage ich zu bezweifeln. Wir haben ihn alle nie gesehen. Mein Eindruck ist, dass die Revolutionsgarden dort schon längst das Sagen haben. Wahrscheinlich schon seit vielen, vielen Jahren. Und wir haben das nie mitbekommen. Und jetzt ist offensichtlich ein ziemlicher heftiger Machtkampf ausgebrochen im Iran zwischen den alten Kräften und den Leuten, die dort wirklich das Sagen haben. Und das sind halt die Militärs.
Aber werfen wir nochmal einen Blick in die USA. Was bedeutet das denn konkret auch für das ganze Machtgefüge? Ja? Im November stehen die Midterms an. Das sind ganz, ganz wichtige Wahlen. Wie ist dein Eindruck? Wird sich da etwas verschieben zugunsten der Demokraten?
Also theoretisch schon. Das ist zumindest die Regel, dass die Partei, die nicht die Präsidentschaft innehat, bei den Midterms besser abschneidet. Das ist eigentlich ein ganz gut funktionierendes Korrektiv an der Stelle. Es ist aber im Moment nicht wirklich sicher, dass das passieren wird. Das liegt an einigen Veränderungen im Wahlsystem. Also wir haben auf der einen Seite die Tatsache, dass viele Wahlkreise neu gezogen wurden und das sehr zu Ungunsten der Demokraten, die damit eigentlich angefangen haben in Virginia. Die Gerichte haben das allerdings jetzt so ausgelegt, dass dieses Gerrymandering entlang von Rassengrenzen schlicht und ergreifend verfassungswidrig ist. Das darf also nicht gemacht werden. Und deswegen sind viele eigentlich sicher geglaubte Wahlkreise jetzt wieder vakant. Und das also ist relativ offen. Dann steht noch etwas anderes an. Das könnte in den nächsten Wochen akut werden. Der Supreme Court, also das oberste Gericht der Vereinigten Staaten, entscheidet in einer Sache. Da geht es um die Frage, wie lange dürfen eigentlich Briefwahlen gehen? Und bis wann dürfen Stimmen noch ausgezählt werden? Und wir haben das jetzt gerade in Kalifornien gesehen bei den Vorwahlen, dass man noch eine Woche nach dem eigentlichen Wahltag Stimmen zählt und immer noch nicht ganz fertig ist. Und dann kommen ja auch zufälligerweise die Stimmen rein, die man dann noch braucht, um einen Kandidaten so weit nach oben zu schieben, dass in Kalifornien kein Republikaner auf dem Wahlzettel steht für die entscheidenden Ämter. Und es kann sein, dass das oberste Gericht das schlicht und ergreifend untersagt. Und dann wird es auch schwierig, an dieser Stelle für die entsprechend gewünschten Ergebnisse zu sorgen. Also das ist, muss man sagen, im Moment völlig offen, sowohl was den Senat angeht, als auch das Repräsentantenhaus. Wie das ausgehen wird, weiß man noch nicht. Ob der Iran-Krieg da viel Einfluss haben wird, wage ich zu bezweifeln. Das ist doch ein eher weit entferntes Thema. Da geht es eigentlich eher um solche Sachen, wie sieht es aus mit der Inflation, was machen die Spritpreise. Wir haben ja auch Trump gehört in den letzten Wochen, immer wieder seine Ankündigung, jetzt kommt aber wirklich Frieden, zack, ging der Ölpreis wieder runter. Natürlich hieß es dann gleich, ja, der spekuliert im Hintergrund, der sagt das und dann setzt er darauf, dass der Ölpreis fällt, was er natürlich dann tut. Unterm Strich bezahlen die Amerikaner nicht so hohe Aufschläge an den Tankstellen wie wir, sind aber sehr viel mehr darauf angewiesen, weil viel mehr Leute mit Auto unterwegs sind. Von daher ist das eigentlich eher das Interessante dabei. Und das eigentlich Verrückte dabei, wenn man sich mal anschaut, wie die beiden Parteien aufgestellt sind, also die Zentralen, die auch den Wahlkampf in den größtenteils machen. Die Republikaner haben ordentlich Geld eingenommen, also die Spenden laufen. Ich glaube, die haben 180 Millionen jetzt auf der Kante, während die Demokraten immer noch einen riesen Schuldenberg vor sich herschieben. Da geht einfach kein Geld ein. Das Geld, was früher an den DNC, also an das Democratic National Committee geflossen ist, fließt jetzt scheinbar auf die Straße und fließt zum Beispiel in Aktionen der Antifa oder in NGOs. Das ist eine recht verrückte Entwicklung und man weiß noch nicht so genau, wie das die Wahl dann im November beeinflussen wird.
Wir werden das mit deiner Hilfe im Auge behalten. Ein aktueller Stimmungsbericht aus den USA. Vielen Dank an meinen Kollegen Roger Letsch.
Gerne.